Du sparst jahrelang, schaust auf dein Konto und denkst irgendwann, okay, müsste das jetzt nicht langsam reichen für ein eigenes Haus? Und dann fragst du deinen Banker und seine bittere Antwort heißt, nein, sie brauchen mindestens 20% Eigenkapital, am besten noch plus Kaufnebenkosten. Warum sich beim Thema Eigenkapital viele Menschen nie wirklich bereit fühlen und ob man diesen perfekten Moment überhaupt jemals erreicht, erklären Luca und ich in dieser Folge von Hausplaudern. Hi Luca.
Hi Flo, grüß dich.
Ich habe heute ein super Thema dabei, das du sicher lieben wirst. Eigenkapital.
Ja, ich meine, das ist natürlich das Thema, ne? Aber ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ich denke aber, das kriegen wir hin.
Ja, ich habe es dabei, weil es viele einfach beschäftigt, weil sie sagen, ja, Eigenkapital, es wird ja immer von diesen 20% gesprochen, kommen wir später auch noch genauer dazu. Aber die sagen halt 20%, wie soll ich mir das leisten können? Weil, wenn man ehrlich ist, wir haben auch in vielen Episoden früher schon drüber gesprochen. Hört da auch gern nochmal rein. Abonniert am besten unseren Kanal, dann verpasst ihr eh keine Folge. Aber da haben wir über Eigenkapital gesprochen, aber wir haben auch über die steigenden Immobilienpreise gesprochen. Und ich spreche dich jetzt mal direkt an und auf den Speckgürtel Köln, in dem du lebst. Da ist es ja nicht unrealistisch, bei einem Neubau in Richtung einer Million zu gehen. Und was bedeuten dann 20%? Du kannst es selber ausrechnen.
Ja, ich sag mal, es reicht, es bleibt ja auch nicht mal bei den 20%, ne? Gerade wenn die Preise hochgehen oder halt wirklich an die Millionen kratzen, lass es schon 700.000, 800.000, 900.000 Euro sein, dann ist 20%, ich hätte fast 200.000 gesagt, dann ist 20% wirklich sportlich, ne?
Was sagst du denn deinen KundInnen, wenn die zu dir kommen und vielleicht bisschen panisch sind?
Naja, ich sag mal so, dann gehen wir ins Thema mal wirklich rein, weil das Eigenkapital ist am Ende des Tages das, womit es steht und fällt. Und das eine ist halt das, dass die Bank oder das Bankinstitut überhaupt sagt, hey, wir begleiten die Finanzierung, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass auch Kunden und Kundinnen an ihre Wunschrate drankommen überhaupt. Ja, also ich sag jetzt nicht mal, dass man die genau trifft oder drunter landet, sondern wirklich, dass man überhaupt in die Sphären kommt, dass man sagt, hey, das können wir monatlich stemmen, das wollen wir stemmen, das ist es uns auch wert.
Ja, wir haben ja schon auch öfter drüber gesprochen. Ich nehme jetzt mal mich wieder als Beispiel. Unsere Stammhörerschaft kennt meinen Case schon, aber ich wiederhole ihn gern nochmal. Also wir haben vor einem Jahr eben vor knapp über einem Jahr ein Haus gekauft und dann kam natürlich auch die Frage vom Banker, wie ich es auch im Intro erwähnt habe, ja, wie viel Eigenkapital habt ihr denn dann? Und dann musst du ja erstmal auf die Suche gehen. Was bedeutet überhaupt Eigenkapital? Was haben wir überhaupt da? Vielleicht kannst du unsere Hörerschaft mal mitnehmen. Wie gehst du denn davor? Also ich weiß gar nicht, ob das Wort Glauben, Zusammenglauben, ob das umgangssprachlich ist, aber Zusammensuchen ist vielleicht für alle relevant. Wie sucht ihr denn das Geld zusammen?
Also ich sag mal, im ersten Schritt hoffe ich nicht, dass ich mich so anhöre wie du im Intro, ja, wenn es ums Thema Eigenkapital geht. Ja, Zusammensuchen trifft es schon, aber es ist eigentlich gar nicht so dieses Zusammensuchen. Ich würde behaupten, dass 95% der Kunden und Kunden, die ich so betreut habe oder betreue, wirklich, ich sag mal, wissen, was sie an Eigenkapital auf der hohen Kante haben. Natürlich kann das verschiedenste Sachen sein. Es gibt tatsächlich immer noch sehr, sehr viele, die das Geld auf dem Cashkonto, Tagesgeldkonto oder ganz früher Sparbuch haben. Ich hoffe, keiner hat es auf dem Girokonto rumliegen. Es gibt ein paar natürlich, die es in Bausparkonten, Bausparverträgen oder halt auch in Wertpapieren, ETFs haben. Und dann muss man halt wirklich gucken. Also ich gehe meistens so ran, dass ich einfach ganz offen mal frage, hey, wie viel habt ihr denn? Wie viel wollt ihr davon auch einsetzen? Also da gibt es ja auch zwei verschiedene Parts, sage ich mal. Und dann guckt man erstmal, wo man landet. Und wenn man dann sagt, hey, wir haben Verbesserungsideen für den Zinssatz bei der Bank, für die Machbarkeit an sich, dann muss man wirklich gucken und dann wird zusammengesammelt.
Ich muss jetzt nochmal nachhaken, weil du gesagt hast, ich hoffe, es hat keiner auf dem Girokonto rumliegen. Warum genau?
Das war jetzt ein bisschen salopp von mir. Das eine ist so ein bisschen das Thema Sicherheit, ne? Also PIN verlieren, Karte verlieren, alles gut, aber ich habe alles schon gesehen. Und das andere ist, weil da bringt das Geld ja wirklich gar nichts, ne? Also im Normalfall hast du auf dem Girokonto ja wirklich gar nichts an Zinsen. Das war so einfach nur ein bisschen nebenbei gesagt.
Ja, aber durchaus relevant, weil gerade wenn ich an meinen Bekanntenkreis denke, also so ganz klar ist es nicht jedem. Also deswegen ist durchaus eine berechtigte Frage und auch Hinweis von dir und Tipp, das Geld nicht auf dem Girokonto rumliegen zu lassen aufgrund der geringeren Zinsen. Also finde ich durchaus ein guter Einwurf von dir.
Ja, und das ist mir jetzt gerade wirklich so aufgefallen oder eingefallen, sagt mir auch viel über die Sparkraft des Kunden aus. Also es macht für mich schon einen sehr starken Unterschied, ob ich sehe, dass jemand jeden Monat x Euro ganz bewusst auf das Konto oder das Konto überweist. Oder halt einfach nur, das Geld sammelt sich auf dem Girokonto, weil es halt das, was übrig bleibt am Ende des Monats. Ist jetzt kein Hardfact bei der Baufinanzierung, aber sagt schon viel aus.
Ja, Luca, und wenn ich dann bei dir in der Beratung sitze und wir gemeinsam dann das Geld irgendwie zusammengesammelt haben, wann erkenne ich denn, ob ich auch wirklich genug habe?
Das geht relativ schnell. Also am Ende des Tages ist es dann wirklich die Frage, wo landet man? Also es gibt natürlich Kunden, die kommen oder Kundinnen, die kommen rein und sagen, ja, ich will die absolut beste Kondition haben. Ja, dann braucht man auch einfach viel Eigenkapital. Aber es geht ja gerade so im Erstgespräch, ob man jetzt eine Immobilie hat oder mal nicht, geht es ja eher so darum, kann ich mir das, was ich mir vorstelle, überhaupt leisten? Und dann guckt man ehrlicherweise einfach erstmal, wo landet man bei der Rate? Ja, kommt man da ungefähr auf das, was man sich vorgestellt hat, oder ist man da meilenweit von weg? Und dann geht's so langsam in die Feinjustierung.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, ich weiß, wir haben es in vergangenen Folgen schon mal gemacht, wie sich so eine Rate zusammensetzt, ganz grob.
Ja, klar, klar.
Oder welche Einflüsse auf diese, oder was ein Einfluss auf so eine Rate hat.
Also ich sag mal, ein ganz normales Annuitätendarlehen bei der Bank, also so, dass die normale Baufinanzierung, die jeder kennt, setzt sich ganz stinknormal aus Zins und Tilgung, ja, also Zinsen, die Kosten für den Kredit bei der Bank, und Tilgung, das, was ich wirklich zurückbezahle an die Bank, bis ich irgendwann auf 0 Euro Schulden bin, wenn man so möchte. Das ist die Zusammensetzung. Und dann geht es natürlich darum, und deswegen ist das Eigenkapitalthema auch so wichtig, wie viel Risiko hat die Bank, ja, wie setzt sich die Finanzierung an sich zusammen, und das, ganz viele Faktoren beeinflussen dann quasi wirklich diese Kondition und den Zins bei der Bank.
Das heißt, je mehr Eigenkapital ich habe, desto geringer ist meine monatliche Rate. Kann man das so pauschal sagen?
Das kann man erstmal pauschal so sagen, ne? Weil es gibt halt zwei Dinge, das erkläre ich auch immer gerne. Das ist einfach, wenn ich mehr Eigenkapital habe, brauche ich mir weniger Geld leihen. Also ist natürlich auch die Tilgung an sich weniger, ist ja irgendwie klar, weil die Summe niedriger ist. Und das zweite Hebel ist aber wirklich das Thema Kondition und Zins. Denn je mehr Eigenkapital ich habe, desto weniger Risiko hat die Bank im Thema Sicherheiten, weil die Immobilie bleibt ja immer das Geld wert am Anfang, was die Bank quasi festlegt. Ob ich jetzt 500.000 Euro brauche oder nur 300.000 Euro, die Immobilie ist ja x Euro wert. Und das wird ins Verhältnis gesetzt, kann man pauschal einfach mal unverbindlich sagen. Und da wird dann quasi die Kondition ermittelt. Da gibt es noch ein paar verschiedene Sachen, die mit reinspielen, aber so kann man sich das erstmal merken.
Aber wir sprechen immer von 20%, von 30%. Manche Banken sagen zwischen 20% und 30%. Wie kommt man denn eigentlich genau auf diese, oder warum gibt es diese 20%, 30%?
Also es hat verschiedenste Gründe und das ändert sich ehrlicherweise auch immer. Also es gab auch mal eine Zeit, wo die Zinsen total im Tiefpunkt waren. Da war das Eigenkapital fast egal. Ja, das muss man einfach so sagen. Heutzutage ist es wirklich so, dass man so um die 20% empfiehlt. Das ist zum einen, wie gesagt, an der Machbarkeit. Also ich sage den Kunden und Kunden immer, die Kaufnebenkosten sollte jeder mal haben. Ja, also die Steuer, je nach Bundesland, Grunderwerbsteuer, die Notarkosten und halt auch, wenn der Makler dabei ist, die Maklergebühren. Da sind schon schnell einige 10.000 Euro zusammen und die sollte man definitiv mal selber auf der hohen Kante haben. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, ohne Kaufnebenkosten ist das Ding direkt unmöglich. Das stimmt grundsätzlich nicht, aber es ist absolut nicht zu empfehlen, ja, weil die Kondition bei der Bank horrend teuer wird, weil die Rate dementsprechend teuer wird. Also die Kaufnebenkosten sollte man selber mal haben und dann hat man da wirklich schon mal die erste Basis gesetzt, dass man sagt oder dass die Bank sagt, hey, wir würden die Finanzierung begleiten, wenn der Rest stimmt. Aber dann ist ja immer noch die Frage, zu welcher Rate, also zu welchem Preis für den Kunden. Und da stößt es bei vielen dann an die Grenzen, dass sie sagen, wir können uns das nicht vorstellen, 3.000 Euro jeden Monat in die Bank zurückzuzahlen. Und dementsprechend braucht man dann auch einfach ein bisschen mehr Eigenkapital, um die Kondition zu senken, um die Tilgung, also den Geldbetrag zu senken, der getilgt werden muss, um einfach die Rate nach unten zu drücken.
Lass uns mal den Reality-Check machen und was würdest du sagen? Die Leute, die zu dir in die Beratung kommen, können die alle 20% Eigenkapital aufweisen?
Nicht jeder, aber tatsächlich viele. Und das ist dann wirklich jedem auch von Herzen gegönnt. Aber das ist auch wirklich, es sind trotzdem Einzelfälle. Ne? Es kann sich da draußen nicht jeder eine Immobilie leisten. Das muss man einfach so sagen. Da kommt auch ganz oft immer wieder, das Thema hatten wir auch schon hier in anderen Folgen, das Thema Schenkung von der Familie, Zusatzsicherheiten. Ne? Also da ist auch dann noch Background vorhanden, sage ich mal. Aber es kommen auch viele nicht in die Beratung. Das liegt aber, glaube ich, ehrlicherweise auch daran, dass viele auch mittlerweile wissen, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind.
Warum ich diese Frage gestellt habe, wir bekommen das auch immer mit. Wir bekommen auf Instagram oder auf anderen Kanälen auch immer wieder Nachrichten, da heißt es ja, wie soll ich denn die 20% auftreiben können? Ich habe es im Intro auch oder im Eingangs auch erwähnt mit der Million. Eine Million für ein Haus ist gar nicht mehr so abwegig heutzutage. Und 20% davon sind dann doch auch 200.000 Euro, die du ja auch genannt hast. Und wie soll ich denn die zusammensparen? Wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube, so pauschal kann man sagen, dass man so in den 30ern meistens ein Haus kauft oder baut. Wann müsste ich denn dann ansparen, um 200.000 Eigenkapital
ja, zu bekommen? Ja, das ist wirklich ein Thema, Flo. Ich nagel mich jetzt bitte nicht auf die Statistik fest, aber vor 2 Wochen eine Statistik gehört, dass die Durchschnittsdauer, bis Kunden quasi ihr Eigenkapital zusammen haben, von 7 bis 8 Jahren auf 13 bis 15 hochgegangen ist. Und das glaube ich sofort. Also wenn man jetzt einfach mal bei mir sagt, die Kaufnebenkosten, das sind 6,5% Grunderwerbssteuer, dann kommt noch mit ungefähr 2% oder 1,5%, je nachdem, wie man möchte, kommt der Notar dabei. Und dann je nach Makler, Standardmakler 3,57, also 3% plus Mehrwertsteuer, dann bin ich da ja knapp bei irgendwie 12 bis 15, je nach Bundesland, je nach Notar, was man halt einrechnen müsste. Die sollte man auf jeden Fall haben. Und dann kommt es wirklich darauf an, dass man sagt, ist es einem die monatliche Rate wert? Und das merke ich schon, Flo, dass die Kunden und Kundinnen immer mehr Bewusstsein dafür haben, was kostet es mich monatlich und auch immer mehr bereit sind zu zahlen. Also ich habe da wirklich schon Raten gesehen, die würde ich selber nicht bezahlen. Ne? Weil am Ende des Tages Immobilie, Eigentum, mega, alles gut, Riesenfan. Sonst würde ich den Job nicht ausführen, aber halt auch nicht um jeden Preis. Also sollte man sich wirklich überlegen.
Ja, weil es einfach eine Wahnsinnssumme ist. Trotzdem wollen wir in diesem Podcast Mut machen und Leute auch dazu befähigen, sich irgendwann mal ein Eigenheim auch zu leisten. Das heißt ja dann im Prinzip, je früher du anfängst zu sparen, das ist jetzt auch so ein bisschen ein No-Brainer wahrscheinlich, desto besser ist es. Welchen Tipp hast du denn dann auch noch für unsere Community? Also wir wissen ja, dass unsere Zuhörerschaft eher über 30 ist, zwischen 30 und 40. Die sind ja dann eigentlich fast schon zu spät dran, um Eigenkapital aufzubauen, oder?
Lukas Bauspartipps.
Also ich sag mal so, zu spät ist man nie, man braucht halt einen vernünftigen Plan. Desto früher, desto besser, definitiv. Meine Empfehlungen sind dann wirklich auch vernünftig, sinnvoll zu sparen. Das heißt, es gibt staatliche Förderungen, die man nutzen kann, ja, um Eigenkapital aufzubauen. Es gibt auch Themen wie ganz klassischen Zinseszinseffekt, ja, den man nutzen kann. Und da spielt natürlich das Thema Zeit auch ganz stark mit rein. Und wenn man dann halt wirklich sagt, ich meine, das ist jetzt auch ein No-Brainer und das ist auch irgendwie vielleicht nicht ganz so cool, aber wenn man den Traum vom Eigenheim hat, dann muss man so früh wie möglich anfangen, sonst muss man die Zeit quasi durch mehr Sparkraft aufholen und das wird dann wirklich viel. Oder man lässt es eben bleiben, so hart sich das anhört, aber am Ende des Tages ist es immer möglich, man kann das alles hinkriegen, es muss einem das wert sein, man muss dann auch einfach mal sparen und dann kriegt, also ich habe den wenigsten Kunden in meinem Leben schon sagen müssen, hey, in deinem Leben wird es nichts mehr.
Dann müssten wir jetzt eigentlich eine Botschaft an die Gen Z richten, wenn ich das so richtig verstehe. Welche Botschaft hättest du denn an die Gen Z?
Naja, ich bin da sehr zwiegespalten, Flo, aber du hast total recht. Ne? Man muss sich so früh wie möglich, das hört sich so doof an, aber so früh wie möglich zumindest sicher sein, in welche Richtung es in seinem Leben gehen möchte. Natürlich kann sich ein Plan ändern, ja, und vielleicht sagt man, ey, das ist es doch nicht und ich wandere aus, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist es nie schlecht, Geld zu sparen und Geld auf der hohen Kante zu haben. Ja, ist ja so. Ja, und dann wirklich so früh wie möglich anzufangen. Sich beraten zu lassen, sich selber schlau zu machen und mal wirklich einen Plan zu schmieden, wie man sich die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre aufstellen möchte.
Ja, und der Traum vom Eigenheim, der ist ja wirklich generationenübergreifend, würde ich sagen. Also egal, ob jetzt jemand Millennial ist, so wie ich, oder jemand, der aus der Gen Z kommt, alle träumen irgendwie, nicht alle, aber viele aus den jeweiligen Generationen träumen nach wie vor vom Eigenheim. Und deswegen, wenn man das mit Anfang 20 oder vielleicht noch früher weiß, dass man irgendwann mal in einem eigenen Haus oder das Traumhaus vielleicht auch visualisieren kann, dann macht es ja noch viel mehr Sinn, Geld dafür anzusparen. Und du hast es ja gerade auch richtig gesagt, Geld sparen schadet nie. Klingt vielleicht ein bisschen spießig, aber es hilft.
Ja, es ist halt einfach so. Ne? Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja wirklich, das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen den Unterschied macht. Ne? Weil du hast recht, ich glaube, Statistik zeigt, 2/3 möchten ins Eigenheim irgendwann mal. Aber was das wirklich bedeutet, auch an Emotionen, das mal zu sehen, ne? Vielleicht mal zu spüren, vielleicht mal in einem Haus drin zu sein. Dann, also man muss sich halt bewusst werden, wofür spart man. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Den Grund dafür. Und wenn man wirklich mal weiß, ey, ich brauche x-tausend Euro an dem und dem Tag, so nach dem Motto, dann hat man halt auch ein vernünftiges Ziel und dann ist vielleicht auch so der Wille zu sparen viel größer, weil das merke ich auch. Ich habe auch Kunden und Kundinnen, die so im Erstgespräch mal sind, dann geht's auch viel um Eigenkapital. Da wird jeder Euro zusammengekratzt und dann heißt es irgendwie, ja, wir können dann 2.500 Euro jeden Monat sparen. Das hätte man sich, ich sag mal, auch leichter machen können, wenn man einfach vorher schon angefangen hätte.
Ja, es lässt sich jetzt natürlich aus der Retrospektive natürlich recht einfach zu sagen, ja gut, Eigenkapital aufbauen ist ganz easy, aber wenn ich jetzt an mein 20-jähriges Ich zurückdenke.
Deswegen sagte ich, ich bin zwiegespalten, ja.
Also klar, aber trotzdem, wir wollen ja den Leuten auch helfen und wir beide haben ja auch Erfahrungen gemacht und du hast ja auch sehr viele Gespräche mit Kundinnen und Kunden und die wollen wir ja auch hier in diesem Podcast weitergeben und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, sparen klingt einfach, ist es auch? Fragezeichen.
Ja, ich sag mal, am Ende des Tages muss man mit dem arbeiten, was da ist. Ja, ob das, wie gesagt, staatliche Förderungen sind, ob das eine Wohnungsbauprämie ist, ob das vermögenswirksame Leistungen sind, die meisten schon in der Ausbildung beanspruchen können. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon Beamte oder Kollegen und Kolleginnen aus dem öffentlichen Dienst bei mir sitzen hatte, die schon seit 10, 15 Jahren beim Arbeitgeber sind, die ihre vermögenswirksamen Leistungen nicht angelegt haben. Das ist vielleicht lästig und das nervt ein bisschen, ja, alles gut, aber sich einfach darum mal aktiv zu kümmern. Es gibt andere staatliche Förderungen. Ab dem 01.01.27 kommt eine neue staatliche Förderung. Also das, was da ist, sollte man dann schon nutzen, realistisch drangehen, gucken, was man möchte und dann kriegt das wirklich jeder hin, hätte ich was gesagt.
Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was muss ich denn tun, damit ich die vermögenswirksamen Leistungen bekomme?
Am Ende des Tages muss man am Arbeitgeber einfach nur abklären, ob man welche bekommt oder beziehungsweise ob der Arbeitgeber etwas dazu tut. Das ist das eine. Man kann die auch quasi freiwillig zahlen. Es ist eine Leistung, die direkt vom Bruttogehalt runtergeht. Also das landet gar nicht auf dem Girokonto, sondern geht halt direkt auf die verschiedenen Anlagemöglichkeiten, die es gibt. Das heißt, einmal abklären, kriegt man das? Dann für sich entscheiden, welche Anlagemöglichkeit dafür möchte ich nutzen, weil es, wie gesagt, nicht direkt in Cash auf dem Konto ankommt. Und dann ist das Thema eigentlich schon geklärt.
Ja, also total easy. Also einfach beim Arbeitgeber fragen, nachfragen, wie es auch funktioniert. Die erklären euch das sicher. Die sagen euch als erstes, ob ihr das bekommt oder nicht. Das ist, glaube ich, so das Erste. Aber es ist wirklich total easy. Und das, was du ja auch gerade gesagt hast, viele nutzen das nicht. Es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie viele nicht davon auch Gebrauch machen. Deswegen, das ist ein absolut wertvoller Tipp, den wir auch schon das ein oder andere Mal hier genannt haben, aber der deswegen nicht weniger wertvoll ist. Ich würde gerne noch ein Thema kurz anreißen mit dir und das ist das Thema Druck, Eigenkapital auch wirklich aufbauen zu müssen. Du hast vorhin auch schon gesagt, es dauert, ich glaube, du hast 13 bis 14 Jahre gesagt.
13 bis 15 war es, aber nagel mich nicht drauf fest, ja.
Wie erlebst du das? Wie viel Druck steckt da oft dahinter bei einigen deiner KundInnen?
Ja, schon relativ viel, weil man muss ganz klar sagen, das haben wir ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, die meisten Kunden und Kundinnen, ich habe da vereinzelt welche, ich finde das auch mega, die kommen mit 18, 19, 20 hin und sagen, ich will einen Plan haben für mein Leben, also finanziell. Aber die meisten kommen natürlich, wenn sie sagen, ey, wir wollen jetzt das Thema Eigenheim mal angehen oder wir haben sogar schon was gefunden. Und dann kommt halt der Moment, wo man die Kompromisse eingeht und zu sagen, ich habe nicht so viel Eigenkapital, wie ich eigentlich bräuchte, damit es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann geht's entweder gar nicht, der Traum platzt ein bisschen, also im ersten Moment. Oder ich nehme halt eine sehr viel höhere Bankrate in Kauf, die mich vielleicht in meinem Lebensalltag, ne, also Urlaub, Familienessen etc. Einschränkt. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite. Also der Druck ist schon da. Ja, klar, natürlich.
Ja, also ich glaube, man muss einfach den Tipp auch nochmal mitgeben, den du vorhin schon mal erwähnt hast, wirklich dem Ganzen Zeit zu geben. Auch egal, wann man anfängt, fangt an damit auch wirklich zu sparen. Wir haben jetzt gerade auch verschiedene Möglichkeiten genannt, die ihr habt, also oder angerissen. Hört da auch gerne nochmal in frühere Folgen rein, die ihr bei uns auch am Kanal findet. Also wenn ihr ihn abonniert habt, den Kanal, dann ist es sehr perfekt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht es jetzt und schaut im Feed nach. Also wir haben da wirklich schon einiges auch drüber erzählt. Und dann kann das auch funktionieren. Dann funktioniert das auch. Also ich glaube, ich bin ein gutes eigenes Beispiel. Auch mal zu gucken vielleicht auch, was wird denn als Eigenkapital überhaupt auch angerechnet? Weil manchmal findet man dann doch noch den einen oder anderen Euro, den man eher weniger erwartet hat. Oder vielleicht hat man auch Eltern, auch darüber haben wir schon in der Podcast-Folge gesprochen, die einen da auch nochmal ein bisschen supporten. Also guckt wirklich, welche Möglichkeiten ihr habt, um an die 20%, 30% Eigenkapital ranzukommen, weil es ist auf jeden Fall ein entscheidender Oder es ist ein Game Changer, kann man schon so sagen, oder, Luca?
Ja, absolut. Und vielleicht, was die wenigsten auf dem Schirm haben, ist aber auch die Thematik, eine Bank guckt sich das ja auch an. Also ich sag mal ganz doof, das ist so das klassische Beispiel. Zwei echte Topverdiener haben aber kein Eigenkapital. Dann fragt die Bank natürlich auch mich als Bankberater erstmal, ey, warum denn nicht? Also bei dem Einkommen haben eine Miete von, ich sag mal, weiß ich nicht, 1.000 Euro und wollen jetzt bald aber 3.000 Euro Kredit bezahlen. Wie soll das denn gehen, wenn sie es sonst nicht geschafft haben zu sparen? Und die Frage muss man sich auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil die ist ja schon berechtigt. Ne? Wenn es jetzt nicht gerade gute Gründe gibt, die dagegen sprechen, da gibt es ja auch ein paar. Aber es zeigt natürlich auch ein bisschen Spardisziplin und einfach so ein bisschen Soft Skills, die das Ganze angibt. Und das ist auch nicht außer Acht zu lassen.
Ja, es war nochmal ein guter Punkt auf jeden Fall hier abschließend. Aber ich will dich noch nicht ganz rauslassen, weil unsere Folge hat sich ja mit der Folgentitel befasst sich ja mit der Frage, wann ist denn eigentlich oder wie merke ich denn, wann ich genügend Eigenkapital habe? Ja, was ist es? Also erinnerst du mich dran oder die Bank oder wer macht es dann? Wer sagt, hey Flo, nee, kommt so eine Klingel oder wie?
Das macht keiner, Flo. Also ich habe es noch nie erlebt, sage ich mal so. Am Ende des Tages, ich kann mich nur hier 100-mal wiederholen, sich in die Beratung zu setzen, einfach mal sich beraten zu lassen und einfach mal zu gucken, wie viel Eigenkapital brauche ich denn, damit ich das umsetzen kann, was ich mir vorstelle. So. Und dann weiß ich ja ungefähr, hey, wann klingel ich, ja, wenn das Girokonto voll ist, so nach dem Motto. Aber am Ende des Tages, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht, ja. Und es ist am Ende des Tages auch nicht unglaublich kriegsentscheidend, ob man 1.000 Euro mehr oder weniger hat. Das sage ich jetzt sehr vorsichtig. Aber man sollte einfach einen Plan haben, ungefähr wissen, wie viel Prozent habe ich, sich regelmäßig beraten lassen. Man kann von mir aus auch selber im Internet mal ein bisschen hin und her rechnen. Ich wäre da vorsichtig mit Konditionen etc., aber um mal so eine Erstindikation zu haben. Und dann, ich sag mal, wie gesagt, Kaufnebenkosten, wenn man die selber auf der hohen Kante hat, dann ist man schon so den ersten Schritt in die Möglichkeit quasi gegangen, das Ganze überhaupt umzusetzen. Und das andere ist dann wirklich so auch die Rate vernünftig zu treffen. Und man kann nicht genug Eigenkapital haben, mehr ist immer besser, ja. Und ich würde auch jedem dazu raten, sich genauest zu überlegen, das ganze Ersparte einzusetzen für den Kauf an sich, weil es sind andere Themen wie Nebenkosten, die kommen, vielleicht doch noch irgendwie andere Möbel, vielleicht doch ein paar andere Fliesen. Das läppert sich schnell. Und jetzt spiele ich wieder quasi andersrum. Dann kann man froh sein, wenn man ein kleines Konto hat, wo die vermögenswirksamen Leistungen drauf sind. Oder die Prämien oder das bisschen Nebenersparte. Also hinterher zählt dann wirklich jeder Euro, man ist über jeden Euro froh, der auf der hohen Kante liegt. Deswegen den perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso nicht. Aber wenn man diesen Plan so ein bisschen hat, wo man hin möchte, ohne geht es nicht. Ohne weiß man sowieso nicht, wann der perfekte Zeitpunkt ist.
Ich hänge gerade noch an dem Gedanken, wenn du wirklich bei den Leuten vorbeikommst, klingelst und sagst, hey, du hast genügend Eigenkapital.
Ja, ich sag mal so, das stellen sich ja wirklich viele so vor, ne, das Bankkollegen und Kolleginnen. Liebe Grüße an der Stelle. Den ganzen Tag irgendwelche Girokonten durchforsten. Aber das ist ein anderes Thema. Oder überwachen, nicht durchforsten. Aber wie gesagt, ohne eigenen Plan über die Finanzen ist das ganze Thema sowieso fast ein Ding der Unmachbarkeit.
Also, egal ob ihr im Fitnessstudio einen Plan habt, einen Trainingsplan oder so, es braucht ihr genauso für eure Finanzen einen Sparplan. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein doofer Vergleich, aber im Endeffekt trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Okay, dann sind wir durch für heute. Danke, Luca. Ich befürchte, dass wir das Thema irgendwann sicher nochmal aufgreifen werden hier im Podcast. Aber es ist einfach unfassbar wichtig. Ich glaube, das hat die Folge heute auch wieder gezeigt. Schreibt uns gerne per Mail auf Instagram oder hier in Spotify direkt ins Kommentarfeld rein, wie euch die Folge gefallen hat. Lasst uns 5 Sterne da, abonniert den Podcast. Also danke fürs Zuhören, danke Luca und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke dir, Flo. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.